den Tagesordnungspunkt 21, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Fortentwicklung des Meldewesens. Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll genommen und wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10.158 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 7.746 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen.
Komport Nummer 328, Meldegesetz. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 328. Komport, den ich am heutigen, naja, der Regen kommt noch, Freitag, dem 13. Juli 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 9:30.
Jawohl, ja, wie gesagt, der Regen kommt noch. Und das Intro ist nebenbei eine Gesetzesabhängigung im Bundestag. So schnell kann das gehen. Und so intensiv wird über Gesetzentwürfe debattiert. Ja, das ist der bundestägliche Shitstorm diese Woche gewesen. Was es allerdings hier sonst noch zu hören gibt, sind natürlich zwei Teile Politik und wieder ein Teil inklusive Technik und Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder eine etwas größere Terrorecke versteckt hält, gefolgt von einer nicht ganz so großen Atomecke. Aus Ägypten gab es ein paar Meldungen und mehr. 12 Grad sunnige, ja, cool greetings. Die 12 Grad, die windchillen wie 13, Comfort Level wie 11, auf gar keinen Fall wie 12 und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 15 km/h aus dem South East. Könnt nochmal in den Regenradar gucken, aber letzter Stand ist, ich habe 4 Stunden, in denen es noch nicht regnet. Oder anders ausgedrückt, wenn ich heute wie sonst aufnehmen würde, ja, dann könnte mir passieren, dass ich in den Regen reinlaufe. Tja. So, wie auch immer, das braucht euch nicht kümmern, all dieweil wir hier wieder eine Terrorecke hätten. Ja, auch wieder ziemlich groß. Da gab es als erstes mal die Scherhauptung von letzter Woche. Bundesinnenterror Hans-Peter Terrorich hat Spekulationen zurückgewiesen, dass das NSU-Terrorgruppenmitglied Beate Zschäpe vom Verfassungsschutz angeworben werden sollte. Das sei sofort zurückgewiesen worden und auch aufgeklärt worden, sagte Friedrich in den ARD-Tagesthemen. Im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Neonazi-Morde waren zuvor Zweifel bei Grünen und FDP aufgekommen, ob nicht doch Mitglieder des Terrortrios vom Verfassungsgeheimdienst angeworben werden sollten. Was mir gerade so bei der Meldung überhaupt nicht klar ist, woher nimmt denn der Herr Brüllrich die Gewissheit, dass es nicht versucht worden wäre, wenigstens. Na, aus den Akten? Da hatten wir doch letzte Woche gerade erst eine Meldung. Dass nämlich die Anwerbeakten laut einem Bericht des Bundesinlandsgeheimdienstes nicht vollständig waren. Oder anders ausgedrückt, es gibt eine Akte, in der drinne steht, wir haben es versucht, aber sie war es nicht. Oder es gibt eine Akte, in der drinne steht, wir haben es nicht versucht. Genau genommen wird es wahrscheinlich keine Akte geben, in der drinne steht, man hätte es versucht, was aber genau überhaupt nichts beweist, weil, ne? Wer sagt, dass die Akte existiert hätte? Wer sagt, dass die Akte nicht vollständig vernichtet wurde? Oder das ausgedrückte Brüllrich hat sich arg weit aus dem Fenster gehängt. Da könnte man ja mal mit so einem Beilchen da so, wenn da schon der Kopf so weit rausguckt. No? Aber hey. So, dann gab es auch letzten Freitag das Becker-Urteil. Die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker ist wegen Beihilfe zum Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback zu 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Davon gelten 2,5 Jahre bereits als abgegolten wegen ihrer früheren Verurteilung. Buback und 2 Begleiter waren vor 35 Jahren von einem Mordkommando der RAF in Karlsruhe von einem Motorrad aus erschossen worden. Scherz an der Sache ist, dass sind jetzt 4 Leute verurteilt worden, wo allen Zeugenaussagen zufolge genau 2 Personen auf dem Motorrad gewesen wären. Scherz an der Sache ist halt nur, dass dummerweise niemand weiß, wer jetzt die 2 Personen da waren. Na? Und deswegen werden da jetzt Leute verurteilt wegen, also es können nicht alle auf dem Motorrad gewesen sein. Das geht nicht. Ja, sie sind nicht wegen Mord verurteilt worden. Ist noch die spannende Frage, ob da jetzt noch Leute nachträglich wegen Mord verurteilt werden könnten, für den Fall, dass irgendwie rauskäme, wer denn nun genau die 2 Personen gewesen wären. Beziehungsweise Mord kann ja eigentlich nur die Person begangen haben, die die Waffe abgefeuert hat. Aber jedenfalls, da ist ein Urteil ergangen. 4 Jahre Haft, von denen allerdings 2,5 Jahre bereits als abgegolten gelten. So, oder anders gedrückt, 1,5 Jahre. Real. No. Aber ja. Noch immer nicht klären konnte das Oberlandesgericht Stuttgart, wer die Schüsse abgefeuert hat. Weil die RAF-Pfeifen halt genau an der Stelle nichts sagen, was irgendwen persönlich belasten würde. Ja, die Becker hat ja auch gesagt, sie war es nicht. Sie war zu dem Zeitpunkt woanders. So. Ja, dann sagen sie, ja, aber ich wäre beteiligt gewesen. Irgendwie. Passt schon. So, dann kommt die Nartei, weil nämlich der Bundesrat erwartungsgemäß das Gesetz zum Aufbau einer Neonazi-Datei passieren lassen hat. Als Reaktion auf die jahrelang falsch zugeordneten Morde von Rechtsterroristen sollen Daten gewaltbezogener Rechtsextremisten bundesweit erfasst werden. Keine Angst, da reicht bereits ein Kontakt zur Polizei, um da reinzukommen. Das kennen wir doch schon, das Spiel. Ja, also, dass die Datei irgendetwas bringt, mal ganz davon abgesehen, wenn man sich das Leben einfach machen wollen würde, könnte man ja einfach die Geheimdienstunterlagen nehmen, alle als V-Personen bezeichneten Personen in der Akte verstecken. Da hätte man zumindest schon mal eine recht vollständige Liste an Personen, von denen wir bereits wissen, dass sie mit den Nazis zu tun haben. Und dann kann man ja noch gucken, gibt es noch irgendwie Nazis, die nicht von irgendeinem Geheimdienst betreut werden. Die Anzahl dürfte dann doch eher relativ übersichtlich sein, schätze ich mal. Aber ja, also der Bundesrat hat brav genickt, erwartungsgemäß. Ja, was soll der Bundesrat auch sonst groß machen? Ja, die Leute sind da nicht da, um zu denken, die sind dazu da, um zu nicken. Den Vermittlungsausschuss rief der Bundesrat nicht auf. Allerdings machten die Länder deutlich, dass sie sich noch mehr Rechte für Behörden bei der Bekämpfung des Rechtsradikalismus wünschen. Unter anderem wollen diese Anfragen beim Verfassungsschutz stellen können, bevor sie Waffenscheine ausstellen. Beim Verfassungsgeheimdienst. Die jahrzehntelang nicht mitgekriegt haben, dass Nazis morden durch die Lande ziehen. Ja, doch. Höchst vertrauenswürdig. Aber ja, ist alles noch letzten Freitag gewesen. Dann gab es am Samstag den Drohrich. Im Fall der Aktenvernichtung kurz nach dem Auffliegen der Zwickauer Terrorzelle im November 2011 hatte Bundesinnenterrorist Hans-Peter Brüllrich ein hartes Durchgreifen beim Verfassungsschutz angekündigt. Dort, wo es absichtliche Verfehlungen gegeben habe, werden knallharte Konsequenzen gezogen, sagte Friedrich der Zeitung Bild am Sonntag. Knallharte Konsequenzen. Wie sollen die aussehen? Würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Ah, wird er persönlich hingehen und sagen, du? Oder was? Weil sehr viel mehr ist bisher noch nie passiert. Aber ja, der CSU-Politiker schloss weitere Rücktritte oder Entlassungen nicht aus. Das sind aber knallharte Konsequenzen. Wie wär's denn mal damit? Verdacht auf terroristische Vereinigung? Hallo, militante Gruppe. Na, da hat's doch auch funktioniert. Da haben sich doch auch Verdächter aus dem Arsch gezogen. Und hier haben wir eine Gruppe von Personen, die Mordtaten jahrzehntelang nicht bemerkt haben wollen. Na, also zumindest mal ermitteln könnte man doch mal. muss doch mal erlaubt sein. Ja, was stattdessen passieren wird, ist, dass sie einen großen Teppich nehmen, hochklappen, alles runterkieren und fertig. Knallharte Konsequenzen, my ass. So. Dann gab es den Reformweg, weil mich die Bundesregierung erwägt, einen Zeitungsbericht zufolge eine Reform der Sicherheitsbehörden. Im Gespräch sei unter anderem die Einführung eines nationalen Sicherheitsberaters und die Verlagerung der Aufsicht des Bundesnachrichtengeheimdienstes vom Kanzleramt an das Verteidigungsministerium. Verteidigungsministerium. Was zum Fick hat das in dem Verteidigungsministerium? Ich meine, okay, was zum Fick hat es im Kanzleramt zu suchen? Aber, und vor allen Dingen, was hat der Bundesnachrichtengeheimdienst dazu zu tun? Ist das nicht der Auslandsgeheimdienst? Ja, nee, ist mir jetzt gerade nicht offensichtlich, aus welcher Ecke das kommt. Aber ja, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Diskutiert werde auch darüber die Kompetenzen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, um die Auslandsbezüge des islamistischen Terrorismus oder die Bedrohung durch Cyberattacken zu beschneiden. Wieso soll eigentlich der Inlandsgeheimdienst irgendetwas mit Auslandsblatt zu tun haben? Leuchtet mir auch da irgendwie gerade nicht ein. Aber ja. Bundesinnenminister Friedrich kündigte wegen der Aktenvernichtung durch den Verfassungsgeheimdienst ein hartes Durchgreifen an. Ja, hatten wir schon. Oder anders ausgedrückt, sie wollen irgendwas reformieren, wegen weil, Hauptsache wir tun mal so, als wollen wir was tun. Ja. Some things, things must be done. This being things, they must be done. Ja, nicht mal, dass man irgendwie drüber nachdenkt, wo könnte man denn jetzt eigentlich die offensichtlich gewordenen Verfehlungen des Inlandsgeheimdienstes in Zukunft verhindern, sondern ja, es muss irgendetwas getan werden. Egal was, egal wie sinnvoll. Na, da müssen wir jetzt irgendetwas tun. Mal kurz Aktionismus zeigen und dann hinterher sich drauf berufen, ja, aber wir haben doch etwas getan. Ja, dass das etwas, was man tut, mit den Verfehlungen nichts zu tun hat. Na, allein die Tatsache, dass immer noch Medien davon berichten, es seien, was? 37, ja. Es seien Pannen passiert. Pannen? Nee, sorry. Ihr habt jahrelang weggeguckt. Na, also ich meine, hallo? Allerspätestens beim 9. Anführungszeichen, Döner, Anführungszeichen, der ermordet aufgefunden wurde, hätte man mal drüber nachdenken können, ob vielleicht irgendwie man was übersehen hat. Nein, ach, das werden die Türken schon unter sich gewesen sein. Na, und dann gab es ja da den Fall in Köln, wo der kleine Adolf, war doch der, ne? Also wo auf jeden Fall eine Geheimdienst bezahlte Person bei einem Mord anwesend war. Na, da ist auch niemand auf die Idee gekommen, dass der Geheimdienst vielleicht mal die Person, die da anwesend war, intensiv befragt. Nein. Ja, sag mal, V-Person, ist eigentlich irgendwas passiert? Ja, auch ich war bei einem Mord dabei. Nee, ach, ne. Na, also, auf die Idee, dass da vielleicht irgendetwas schiefläuft, wenn einigermaßen klar ist, dass da jemand bei einem Mord dabei war und das dann hinterher nicht strafrechtlich verfolgt wird. Oder der zumindest mal als Zeuge befragt wird. Na, nö. Mir wäre auch nicht bekannt, dass da irgendwie wegen der Tatsache, dass das nicht verfolgt wurde, irgendjemand schon verfolgt worden wäre. Ja, ich meine, hallo, Vereitelung, Straftat. Irgendjemand da? Hirn? Ja, aber hey, es geht ja nur um Döner. Ja, ich weiß, Dönermord war irgendwie, wie war das, eine Zeitung, die halt keinen Platz in der Überschrift hatte. Ja, das waren eigentlich irgendwie Dönerverkäufermord. Wobei ja auch das eine unzulässige Verallgemeinerung ist, weil von den Mordopfern waren, lass mich überlegen, waren es zwei? War es doch nur einer? Also die Anzahl Personen, die überhaupt irgendwie im Umfeld mit Dönern zu tun hatten, war sehr übersichtlich. Und die überwiegende Mehrzahl der Opfer hatten mit Dönern überhaupt nichts zu tun. Aber ja. So, dann gab es nochmal akute Idiotie. Habe ich beim Ponyfe, Trollfe, wie auch immer, gefunden. Zierke greift schon wieder bis zur Schulter ins Klo. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, versuchte die Bundestagsabgeordneten letzte Woche davon zu überzeugen, dass 2006 durch großzügige Prämien für Tatenweise das Morden des NSU ein abruptes Ende fand, da die hohe Summe Unruhe verbreitet hätte. Auch hätte das BKA in Richtung Rechtsextremismus ermittelt, wenn die Politik mehr kleine Anfragen zum Thema gestellt hätte. So circa. Herr Zensirka, Sie als, Sie tun doch so, als wären Sie eine Polizei. Tun also nur dann Ihre Arbeit, wenn man Ihnen ständig in den Arsch tritt? Ja, ich meine, das können Sie haben. Na, hat da nicht schon jemand irgendwo eine Arschtrittmaschine gebaut? Die dann einfach mal vollautomatisch alle 5 Millisekunden Ihnen einen schwungvollen Tritt in Ihren Gluteus Maximus verpasst. Mein Fefe zu. Bitte, was? Und wer jetzt denkt, inkompetenter als das BKA geht nicht, der sei an die Spezialexperten vom BND verwiesen. Ich gestehe, dass ich Rechtsextremismus in Betracht zog, aber durch Berichte der Medien über organisierte Kriminalität habe ich mich davon wieder abbringen lassen. So, Wolfgang Krämer, erster Direktor beim Bundesnachrichtengeheimdienst. Wie viele Direktoren haben die denn da so? Macht da auch jemand die Arbeit? Und der Hammer, in der Kölner Straßenbahn tauchte nach dem Anschlag ein Flugblatt auf. Das war erst der Anfang. Deutsche, wehrt euch! Das Flugblatt wurde von der Polizei als neutral bzw. Widerstand gegen den Anschlag gewertet. Auch so ein Fall, wo man dann doch irgendwie mal sehr intensiv drüber nachdenken sollte, ob nicht irgendetwas so ganz grundsätzlich in der Polizei falsch läuft, wenn da ein rechtsextremes Flugblatt auftaucht und keiner der Meinung ist, dass es irgendetwas mit Rechten oder Extremisten zu tun haben könnte. Es werden bestimmt die Islamististen gewesen sein. Nicht wahr? Also, ja. Klar, das wirkt bei den Fahrern keine Assoziation und deshalb darf man nie an der Bildung sparen. Ja. So, auch am Sonntag gab es dann noch das B-Lösch-A, weil nämlich durch eine Softwarepanne beim Bundeskriminellen Amt und bei der Bundespolizei über Monate Beweismittel in Ermittlungsverfahren gelöscht wurden. Berichtet die Blöd am Sonntag. Betroffen seien Daten aus der sogenannten Telekommunikationsüberwachung, wie sie in Ermittlungen gegen Schwerkriminelle und Terroristen gesammelt werden. Das BKA betonte laut der Zeitung, dass die Panne nicht die Ermittlungen gegen Mitglieder und Unterstützer des rechtsextremistischen nationalsozialistischen Untergrundes betreffe. Ja, weil die nämlich auch nie telefonüberwacht wurden. Da haben sie doch alle gepflegt immer weggeguckt. Da gab es keine Ermittlungen. Ja, also, Scherz an der ganzen Geschichte ist ein bisschen Hintergrund. Das Bundeskriminalgeheimdienstamt setzt Software von Syborg ein. Und die hatte zumindest über eine geraume Weile das Problem, dass nachdem Telefonate oder sonst wie Überwachungen ausgewertet wurden, sollten die eigentlich archiviert werden. Weil, wenn das da mal vor Gericht kommt, dann könnte es sinnvoll sein, nachzuweisen, dass das, was da in irgendeinem Protokoll steht, was jemand gesagt hätte, auch tatsächlich so akustisch vernommen werden konnte. In der Überwachung. Aber, also die Software hat das wohl irgendwie nach DevNull archiviert, ist also weg. Zu Deutsch. So, und da ist jetzt also der Scherz der, dass das Bundeskriminalgeheimdienstamt sich dann hinstellt und sagt, ja, aber wir haben doch hier unsere Mitschritte, unsere Protokolle, unsere Auswertungen. Ob die allerdings vor Gericht irgendetwas wert sind, wird dann in Zukunft sich noch zeigen müssen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so manch Richter meint, ja, überhauptet, da hätte jemand irgendetwas gesagt, könnt ihr das denn auch beweisen? Ja, aber es steht doch hier auf unserem Blatt Papier. Ja, und? Ich kann auf dem Blatt Papier auch draufschreiben, der Bundeskriminalgeheimdienstchef, Herr Zensirke, hätte mir gegenüber gestanden, dass er ein regelmäßiger Pädophiler ist, der sich immer an kleinen Kindern vergeht. Ja, das kann ich behaupten. Beweisen kann ich es leider nicht, weil leider die akustischen Aufzeichnungen verloren gegangen sind. Beziehungsweise archiviert. Nach DevNull. Aber ja, Qualitätssoftware von Syborg. Wo ich jetzt gerade nicht im Hinterkopf habe, wie viele Milliarden die Firma eigentlich so an Geld in den Arsch geblasen kriegt. Aber zu viel für das bisschen Leistung. Aber ja, also plus hier die Behauptung, ja, aber die NSU betrifft es nicht. Ja, weil ihr bei der NSU niemanden überwacht habt. Ja, das habt ihr doch jahrzehntelang nicht gemerkt, dass da irgendwas passiert. Ja, aber natürlich betrifft das die nicht, weil es sind ja eine Überwachung. So. Auch am Sonntag gab es dann den Kriminalgeheimdienst. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist dafür, die Aufgaben des Verfassungsgeheimdienstes an Landes- und Bundeskriminelle Ämter zu übertragen. Nach den Ermittlungspannen zur Neonazi-Morde-Serie sei eine Diskussion über die Zukunft des Inlandsgeheimdienstes fällig, erklärte BDK-Chef André Schulz. Die Kriminalämter hätten schon Staatsschutzabteilungen, die Erfahrungen mit dem Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern hätten. Bla, Fasel, Fasel, bla. Herr Bund, dämlicher Krimineller, Chef, können Sie mal bitte darlegen, inwiefern irgendeine Polizeibehörde irgendetwas getan hätte in Sachen NSU? Irgendetwas, was darüber hinausgeht, nicht wahrzunehmen, dass da Morde stattfinden, die alle mit derselben Waffe gewesen sind, oder zumindest mit derselben Sorte Waffe, und dass die vielleicht eventuell unter Umständen keinen Türken-Mafia-Kontext, sondern vielleicht einen rechtsextremistischen Kontext haben könnten. Können Sie bitte darlegen, inwiefern irgendeine Polizei irgendetwas mitbekommen hat davon? Weil mir wäre nicht bekannt, dass so etwas bisher öffentlich war. Also wenn die Polizeien da alle was von wussten, warum haben sie da nichts getan? Na, weil ganz, ganz hoch offensichtlich, 10 Morde sind nicht verhindert worden. So, na, also jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber die Geheimdienste sind scheiße hier, wir haben da unsere eigenen Geheimdienste. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich das Bundeskriminalgeheimdienstamt als mit Geheimdienstbefugnissen ausgestattete angebliche Polizei schon nur grenzwertig finde. Ja, da muss man sich nur mal angucken, was Zensierke so von sich gibt, dann wundert man sich auch. Aber ja, ganz davon abgesehen, kann man irgendwie auf die Idee kommen, dass da irgendwie nicht alles perfekt ist. Na, da wird da irgendwie ein rechtsextremes Flugblatt gefunden und ja, das ist neutral. Ja. In als wiefern. Aber ja. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es dann die V-Hauptung. Thüringens ehemaliger Verfassungsgeheimdienstpräsident Helmut Röver hatte den Verdacht zurückgewiesen, dass V-Leute von Polizeimaßnahmen gewarnt worden seien. Wegen, weil er behauptet, dass Handbewegung. Passt schon, ne? Ja, da gab es ja so Berichte, dass Thüringer Heimatschutz... Ja, da gab es mehr als einen Bericht, dass V-Leute darauf hingewiesen wurden, dass sie überwacht werden. Da, guck mal, die bewachen dich. Wenn du nicht bewacht werden willst, musst du dafür sorgen, dass du die irgendwie loswirst. Oh, übrigens, du hast einen GPS-Sender an deinem Auto. Einfach so wegfahren wird nicht reichen. Aber ja. Also der hat dann behauptet. Der hat sowieso eine Menge Dinge von sich gegeben, die aus der... Man kann gar nicht so viel kotzen, wie man... umgekehrt. Ecke kommen. Ihm sei nicht eine einzige Tatsache in dieser Hinsicht bekannt geworden, sagte er vor dem Neonazi-Untersuchungsausschuss des Landtags in Erfurt. Dass ihm irgendwas nicht bekannt geworden ist, heißt ja nicht, dass es nicht stattgefunden hätte. Aber ja, also er hat von nichts gewusst. Und sein Name ist nicht Röver, sondern Hase. Ich frage mit wie viel A, aber ja. Aber auch keinen Anlass, irgendjemanden in der Behörde oder bei der Polizei zu verdächtigen. Polizistin hat in den vorangegangenen Anhörungen den Nachrichtendienst verdächtigt, Neonazis vor Razzien gewarnt zu haben. Ja, na, aber Röver hat davon nie was mitgekriegt. Ja, es weiß ja auch keiner, wer ihn eigentlich zum Geheimdienstchef gemacht hat. Da muss ich gerade mal gucken, habe ich das hier sogar irgendwo? Ja. So, dann gab es V-Essident. Wer sich nämlich schon immer gefragt hat, wie man in Deutschland zum Verfassungsgeheimdienstpräsidenten wird, für den liefert Helmut Röver, ehemaliger Chef des thüringischen Verfassungsgeheimdienstes, die Antwort. Anführungszeichen, Begin Quote. Es war an einem Tag, nachts um 23 Uhr, da brachte mir eine unbekannte Person eine Ernennungsurkunde vorbei in einem gelben Umschlag. Es war dunkel, ich konnte sie nicht erkennen. Ich war außerdem betrunken. Am Morgen fand ich den Umschlag jedenfalls noch in meiner Jacke. Und dann ist ausgedrückt. Der ist einfach mal besoffen und da kommt irgendwer vorbei und drückt ihm den Umschlag in die Hand. Dann türbt er in den Geheimdienst und sagt, ich bin hier jetzt der Chef. Keiner weiß eigentlich, wer ihn zum Chef gemacht hat. Und dann ist ausgedrückt, wenn es darum geht, was denn der Geheimdienst wann wusste, ist der Herr Röver genau die richtige Adresse, die richtige Person zum Befragen. Ja, ist klar. So, dann gab es noch die Geheimnützigkeit. Weil Schwarz-Geld einen Gesetzentwurf rausgebracht hat, dass Beobachtungen vom Verfassungsgeheimdienst automatische Aberkennung der Gemeinnützigkeit heißt. Witz an der Sache ist, dass es diverse Vereine gibt, die sich gerichtlich auch gegen Behauptungen aus Verfassungsgeheimdienstberichten gewehrt haben und gewonnen haben. Ja, also da jetzt irgendwelche Zahlungen ranzuknüpfen, Vorsichtig ausgedrückt sieht das nicht sehr legal aus. Aber ja, also Schwarzgeld kommt auf großartige Ideen. Ob eigentlich mal jemand bei Frau Köhler-Schröder nachgeguckt hat, ob die irgendwie einen Brainfuck hatte. Oder ihr sonst irgendwie was aus dem Schädel gefallen ist. Aber ja, dann gab es am Mittwoch den Sachstritt, weil Sachsens Verfassungsgeheimdienstpräsident Reinhard Boos überraschend zurücktritt. Er habe um seine Versetzung zum 1. August gebeten, teilte ihn den Minister Markus Ulbig im Landtag mit. Boos zog damit Konsequenzen aus einer Panne des Geheimdienstes bei der Aufklärung des Skandals um die Zwickauer Neonazizelle. Weil da sind irgendwie Akten aufgetaucht, von denen vorher keiner gewusst haben will, dass es sie gab. Plus, da weiß ich jetzt gerade nicht, wo das war, aber irgendwo ist eine komplette Unterlage gewesen, die schon sehr früh eine vollständige Namensliste der angeblichen NSU-Unterstützer enthielt und die aber als ja, sehr unwichtig eingestuft worden war. Ja, es lag also zu gut Deutsch irgendwo eine Liste mit den Personen, die jetzt als NSU-Unterstützer gelten, jahrelang rum, unbeachtet. Kein Schwein ist auf die Idee gekommen, dass da was Wichtiges dran sein könnte. Und hätte man das mal früher beachtet, hätte man vielleicht den einen oder anderen oder gar alle von den 10 Morden verhindern können. Und den einen oder anderen von den Banküberfällen gleich mit. Aber die hatten ja Wichtigeres zu tun. Ja, also jetzt hat es den dritten Geheimdienstchef gerissen. Dann aus der Kategorie unterraschend am Mittwoch hat Verena Becker Revision gegen das Urteil aus der vergangenen Woche eingelegt, teilte das Oberlandesgericht Stuttgart mit. Die Richter hatten die 59-Jährige wegen Beihilfe bei der Ermordung, bla bla. Nebenkläger, im Zweifelsfall der Buback-Sohn, hat dann kurz danach auch Revision eingereicht. Oder anders ausgedrückt, nein, das Urteil ist nicht endgültig, da wird es noch eine weitere Instanz geben, die sich mit dem Verfahren befassen darf. Schwupp. So, gestern gab es hier dann noch Röwe. Nämlich Röwe bei Pfeffer. Der da schrub, übrigens so unterhaltsam das Versagen von diesem Röwe auch ist, so sei doch darauf hingewiesen, dass A, der E pensioniert ist und der B gerade gezielt als der Doofe aufgebaut wird, damit über die Institution Verfassungsschutz nicht mehr geredet werden muss. In diesem Sinne, genießen, aber nicht ablenken lassen. Ja, also ich meine, okay, Ablenkung diese Woche war ja sowieso was anderes, aber ja. So, auch gestern ist dann hier noch Sondersachsen mir in die Finger gefallen, nämlich nach dem Rücktritt sächsischen Verfassungsgeheimdienstpräsidentin Boos kommt das Parlamentarische Kontrollgremium, Kontrollkommission des Landtags heute wie gestern, zu einer Sondersitzung zusammen. Man wolle erst kürzlich wieder aufgetauchte Akten umgehend auswerten. Ja, und dann hatte irgendwer die Idee, den Boos doch mal persönlich einzuladen, dass er auch noch mal persönlich darlegen kann, was denn da so ihm bekannt gewesen wäre, wo die Regierung in Sachsen dagegen ist, weil man müsse doch erst sorgfältig die Akten lesen. Ja, oder anders ausgedrückt, der wird noch nicht mal mehr sich einer peinlichen Befragung unterziehen. Zumindest nicht vorerst, nur vorerst, aber ja. So, und dann gestern ist da noch aufgetaucht, die TV-Sendung Monitor hatte ausfindig gemacht, dass übrigens beim Bundesverfassungsgeheimdienst nicht einmal, sondern derer zweimal Akten vernichtet wurden. Und zwar, wenn ich das so richtig zusammengestückelt hatte, war das so, dass irgendwie nach der ersten großen Aktenvernichtungsaktion noch irgendwo ein Ordner aufgetaucht ist, den dann da jemand mal durchgeblättert hat und dann gleich in den Schredder geschmissen. Na, aller spätestens zu dem Zeitpunkt kann man sich nicht mehr rausreden damit, dass man nicht wusste, dass die NSU gerade medial Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern zu dem Zeitpunkt wird ja wohl auch der letzte Vollhonk im Bundesverfassungsgeheimdienst das mitbekommen haben. Und aller spätestens da sollte man dann vielleicht mal die Frage in den Raum stellen, ob das nicht eventuell strafrechtlich relevant sein könnte. Aber ja. So, genau, dann gab es auch die Zweileugnung, weil nämlich beim Verfassungsschutz sind nach Darstellung der Behörde Akten im Zusammenhang mit den Neonazi-Ermittlungen nur einmal vernichtet worden, allerdings in zwei Schritten. Einen zusätzlichen Vorgang von Aktenvernichtung neben den bereits bekannt gewordenen Aktionen vom 11. November 2011 habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Verfassungsgeheimdienst. Ein Großteil der Akten sei am 11. November geschreddert worden, ein kleinerer Rest wenige Tage später. Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass ja zu dem Zeitpunkt, als die Akten bereits vernichtet wurden, schon medial weltweit bekannt war, dass es da übrigens Morde im Rechtsextremen gegeben hätte Oder anders ausgedrückt, die Ausrede, ja, der Aktenschredder war so voll, wir haben an dem Tag nicht mehr alles geschafft. Aber wir haben uns verpflichtet, diese Akten zu vernichten. Und das ist uns doch egal, ob wir damit Morde aufklären können. Die Akten müssen vernichtet werden. Die nehmen Datenschutz mal so richtig ernst. Wobei mir jetzt nicht bekannt wäre, ob der Herr Weichei da schon aufgeschlagen wäre. Oder der Herr Schaar oder sonst irgendwie eine der dummen Pfeifen. Aber ja. So, Neues vom Atom. Da gab es einen Bericht. Weil nämlich ein japanischer Journalist den Fukushima-Bericht als parteiisch erklärt hat. Der wäre nämlich immer noch viel zu mild für die tiefergreifende Kritik an der Atomindustrie. Sagt der... taucht da neben mir ein Hund auf. Der hat aber einen Ball im Gesicht. Da ist mir das egal. Da kann die mich nicht beißen. Und bellen geht dann auch nicht. Sagte der japanische Fernsehjournalist, das versuche ich gar nicht erst, in der Taz, über den Bericht des japanischen Parlaments zur Atomkatastrophe von Fukushima. Darin war eine Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Und zwar wälzt der Bericht zu viel Schuld auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Naoto Kan ab und ignoriert völlig, dass auch die Atombranche ihre schmutzigen Finger ja im Spiel hatte. Also ich meine, wir gucken mal gepflegt weg, gehören immer zwei. Ein Ministerpräsident, der nicht wissen will, und eine Atombranche, die auch nicht wissen will. So. Dann sind übrigens Schweizer Atomkraftwerke nach Überzeugung von Experten selbst extreme Erdbeben können die aushalten. Es gebe daher keinen Grund für eine vorzeitige Stilllegung, erklärt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat nach umfangreichen Überprüfungen. In allen Anlagen sei der Nachweis erbracht worden, dass sie einen so schweren Erdbeben standhalten würden, wie es in der Schweiz und den umliegenden Regionen höchstens alle 10.000 Jahre denkbar wäre. Ja, na, also ich meine, okay, die Anzahl Tsunamis, die in der Schweiz rumschwappen, dürfte sehr übersichtlich sein. Aber die Behauptung, dass die Atomkraftwerke alle Erdbeben, die da aufschlagen würden, standhalten würden. Nun ja, es käme halt auf das eine Erdbeben, was stärker ist als erwartet, an. Dummerweise, wenn das da ist, ist zu spät. Aber ja. So, und dann gab es das Endamt, weil nämlich der Umweltmeier, der Bundesumweltmeier, einem Bericht der Zeitung Die Welt zufolge ein neues Bundesamt schaffen will, das die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll koordiniert. Die aus einem Entwurf für ein Endlagersuchgesetz hervor, berichtet das Blatt. Die neue Bundesbehörde soll demnach die Entscheidungs- und Beurteilungsgrundlagen erarbeiten, sowie Erkundungsprogramme und Prüfkriterien festlegen. Bliblablub. Na, nachdem ja irgendwie Gorleben jetzt doch nicht alternativlos ist, brauchen wir halt irgendwie Auswahlkriterien überhaupt und überhaupt irgendwen, der auswählt. Inwiefern das dann sauber ist, ist dann die andere spannende Frage, aber ja. Ups. So, am Samstag gab es dann noch Wanzengeld. Da sind nämlich ein paar Zahlen rausgekommen, wie viel Kohle die Trojanerboden für ihre unmoralischen Dienstleistungen so verlangt haben. Demnach ging allein bei Zoll- und Finanzbehörden in den Jahren 2005 bis 2011 das Gros der jährlichen Ausgaben für Ermittlungen an Digitask. Digitask, das sind die letztes Jahr mit der OZAPF-Diese-Wanze negativ aufgefallen sind, weil die so stümperhaft geschnitzt war, dass da man eigentlich nur freundlich klopfen musste und der Rechner dann bereits allen Befehlen gehorcht hat, die man wollte. Aber ja, und das völlig unverschlüsselt. Alleine 2008 haben sie 2,8 von 3 Millionen Euro Budget gekriegt. Die Spezialsoftware Löschung von Kernbereichsdaten ließ sich Digitask mit 110.670 Euro bezahlen. Immerhin nicht auf Mietebasis. Die Behörden haben das bezahlt. Die Frage, die ich immer noch nirgendwo gestellt, geschweige denn beantwortet gesehen habe, ist, es gibt hier in Deutschland den Hacker-Tool-Paragraphen. Nachdem bereits Software, die zu Sicherheitsuntersuchungen verwendet wird, deswegen, weil sie auch für böse Dinge verwendet werden könnte, nicht entwickelt werden darf, geschweige denn besessen oder verkauft oder sonst irgendwie was. Und dann gibt es da eine Firma, die macht Software, mit der Rechner ausgeschnüffelt werden können. Inwiefern das nicht unter den Hacker-Tool-Paragraph fällt, ist mir zumindest nicht offensichtlich. Vielleicht gibt es ja irgendwie im Hacker-Tool-Paragraph Sternchen gilt aber nicht für, wenn es Geheimdienste wollen. Oder Polizeien oder sonst irgendwie was. Aber wäre mir zumindest nicht bekannt. Plus die Firma hat die Software im Zweifelsfall entwickelt zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht bereits einen Auftrag in der Tasche hatte. Beziehungsweise müsste sie halt nachweisen. Na, aber da ist mir irgendwie völlig schleierhaft, wie das eigentlich zusammenpasst. Aber ja. So, auch am Samstag gab es dann die CSU-Schneidung, weil der CSU-Abgeordnete Geis der Ansicht ist, dass die Beschneidung von Jungen in Deutschland möglich bleiben muss. Nur noch mal zum Mietemeißeln. Herr Geis, Sie sagen also Körperverletzung, was zumindest nach dem einen Gerichtsurteil eine Beschneidung darstellt, muss möglich sein. Warum? Weil wir es schon immer so gemacht haben? Und wenn wir schon immer uns den Kopf abhacken? Herr Geis, wie wäre es damit? Ich habe gehört, das wäre in Ihren Kreisen üblich. Wie, da haben Sie nichts von mitgekriegt? Ja, sehen Sie mal. Ja, also da wollen Sie jetzt irgendwie eine Gesetzesänderung. Wie die dann aussehen soll, so frei nach dem Motto, ja, Körperverletzung ist alles klar Fasel, es sei denn, es ist religiös begründet. Ja, plus die Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Beschneidung ist da juristisch dünn. Das muss dann schon sichergestellt sein, dass nicht einfach so Frauen verstümmelt werden. Beziehungsweise Mädchen. Na, aber, also das muss doch möglich sein. Eltern müssen doch ihre Kinder verstümmeln dürfen. Ja, man könnte sich vielleicht auch irgendwie darauf einigen, dass das archaische Rituale sind, die heutzutage nicht mehr modern sind und für die die Begründung auch sehr dünn ist. Aber ja. Ja, plus die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, handelt es sich um einen Hinterbänkler, der einfach nur das Sommerloch nutzen will? Vermutlich. So, dann gab es Neues aus Ägypten. Ja, da gab es ja irgendwie Gerichtsurteil, das Parlament, ein Drittel der Stimmen im Parlament seien nicht richtig ermittelt worden, richtig verteilt worden. Das wäre verfassungswidrig, deswegen hat dann der Militärrat das Parlament aufgelöst. Da gab es dann allerdings am Sonntag das Mursiment, weil der neue ägyptische Präsident Mursi die vom obersten Militärrat verfügte Auflösung des Parlaments annulliert hat. Mursi habe ein entsprechendes Dekret erlassen, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur MENA. Das ägyptische Verfassungsgericht hatte Mitte Juni das Wahlgesetz teilweise für legal erklärt. Kurz darauf löste der Militärrat das von Islamisten dominierte Parlament auf. Und Mursi sagt, ja Moment, wir haben hier kein anderes Parlament. Hallo Abgeordnete, die ihr da mal gewählt wart. Kommt mal wieder zusammen. So, da gab es dann allerdings auch ganz schnell eine Ablehnung, weil das Verfassungsgericht in Ägypten an der Auflösung des Parlaments festhält. Also eigentlich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war eigentlich der Militärrat, der das aufgelöst hat. Aber ja, also das Verfassungsgericht hält daran fest, alle Entscheidungen des Gerichts seien bindend, erklärt das Gericht in Kairo. Zuvor hatte der neu gewählte Präsident Mursi das aufgelöste Parlament wieder angesetzt und morgen eine Sitzung einberufen. Und dann gab es allerdings ein paar Tage später dann die Mohr-Kündigung im Konflikt mit dem Militärrat. Um die Auflösung des Parlaments zeigt sich Ägyptens Präsident Morsi kompromissbereit. Er werde die Entscheidung des Verfassungsgerichts respektieren, sein Dekret zur Wiedereinberufung des Parlaments aufzuheben, erklärte er in Kairo. Ja, oder anders ausgedrückt, die hatten mal kurz ein Parlament. Da gab es begründete Zweifel daran, dass das verfassungskonform gewählt wurde. Also genau genommen gab es ein Urteil. Nein, es ist nicht verfassungskonform gewählt worden. Und da hat dann der Militärrat gesagt, ja, dann lösen wir das auf und wir machen jetzt hier wieder einen auf Parlament. Hat Mursi gesagt, Moment, ihr seid ja nicht demokratisch legitimiert. Na, da ist jetzt auch irgendwie international keine Aufregung unterwegs gewesen. Also zumindest keine, die mir begegnet wäre. Ne? Aber scheiß doch auf Demokratie. So, dann gab es Papst Tanik. Die Satire-Zeitung, in Anführungszeichen Titanic, hat auf ihrem Cover diese Ausgabe, die aktuelle Ausgabe, den Herrn Ratzefummel mit irgendwie eigenartigen Flecken seiner Soutane abgebildet und meint, Vati-Leaks, ne, irgendwie da Akten aus dem Vatikan, geheime Akten aus dem Vatikan sind irgendwie rausgeleakt, das Leck sei gefunden. So, findet sich sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite des papierenden Erzeugnisses jeweils ein Bild, auf dem der Herr Ratzinger mit entsprechenden Leaks zu sehen ist. Und Scherz an der ganzen Geschichte ist, das ist nur deswegen jetzt gerade ein Thema, weil Herr Ratzinger sein Wasser nicht halten konnte und irgendwie zu einem Anwalt getigert ist und gesagt hat, das ist hier Diffamierung, Persönlichkeitsverletzung. Der Herr, der 16. hat dann beschieden, dass er das nicht möchte und da ist dann der Anwalt vor ein Landgericht Hamburg gezogen, was dann einstweilig verfügt hat, dass der Verlag dieses Papiererzeugnis nicht weiter verkaufen darf. So, die Frage, die sich mir dabei aufdrängt, ob der Herr Ratzinger bzw. der Herr, der 16., was ist eigentlich sein offizieller Familienname jetzt? Ob der vielleicht schon mal Frau Streisand näher kennengelernt hat, weil, nun ja, jenes verbotene Bildnis hat danach natürlich erstmal, musste erstmal zur Kenntnis genommen werden, dass man das jetzt bitte nicht mehr zur Kenntnis nehmen darf. Na, also, ja, Frau Streisand, bitte, Frau Streisand. Und, ja, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass dann da so irgendwelche Hinterbänkler aus der CDU, CSU rausgekommen sind und irgendwie was von, ja, also der Mensch, dem gehört die Lizenz zum Schreiben entzogen, rumgefasselt hat. Wo sich mir die Frage stellt, ob denn der Herr CSU-Abgeordnete sich schon mal mit einem Gesetz mit dem Vornamen Grund hingesetzt hat und einen Artikel namens, beziehungsweise Nummer 5 zur Kenntnis genommen hat. Und ob jemand ihm denn bitte mal seine Fresse-Aufmach-Lizenz schon entzogen hätte. Wie, er hat keine. Ja, sehen Sie. Na, plus, anderes spannendes Ding, wenn Islamkarikaturen als, ja, das müsst ihr halt hinnehmen, verteilt werden. Und gesagt wird, ja, jetzt habt euch doch mal nicht so. Das bisschen. Ja, das ist nicht lustig, wenn da Mohammed mit einer Bombe im Turban rumläuft. Ja, es ist auch nicht lustig, wenn Ratze mit, wie war die offizielle Aussage? Das wäre Fanta. Fanta-Flecken auf seiner Soutane im Bereich seines mutmaßlichen Genitals abgebildet ist. Ja, lustig ist das nicht. Aber es ist freie Meinungsäußerung. Kunst. Kunst darf fast alles. Ja. So, ENBW war übrigens zu teuer. Hat die Stuttgarter Zeitung und das Handelsblatt geschrieben, berufen sich auf einen von der grün-roten Nachfolgeregierung in Auftrag gegebenes Gutachten. Das Stuttgarter Finanzministerium bestätigte der DPA die Höhe der Summe. Finanzminister Nils Schmid will das Gutachten morgen vorstellen, morgen wie Mittwoch. Oder anders ausgedrückt, Mappus hat also nicht nur entgegen der Verfassung nicht das Parlament befragt, sondern hat auch zu viel bezahlt. Huch. Da gab es dann auch Mappmittlung. Einen Tag später hatten die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den früheren Ministerpräsidenten Mappusch Ermittlungen eingeleitet. Wie die Behörde mitteilte, geht es um den Verdacht der Untreue. Weil, nun ja, er hat am Parlament vorbei selber entschieden, dass da Geld für einen AKW-Konzern bezahlt wird. 8 Uhr. Und hat dabei auch zu viel bezahlt. Und ja, das wirft dann halt die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage auf, was denn da sonst noch so geflossen ist an Geld. Na, Mappus irgendwie als von einer Bank gesteuerte Figur, der nicht selber denken kann. Ja gut, das mit ihm selber denken, das glaube ich ihm, dass er das nicht kann. Aber ja. So, und gestern gab es dann auch noch die Feldpostmeldung, weil nämlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Ermittlungen zur sogenannten Feldpostaffäre der Bundeswehr einstellen will. Die war nämlich noch unter Guttenplack. Und da war der Witz, der, dass aus Afghanistan oder nach Afghanistan, dass jedenfalls Briefe von Soldaten oder an Soldaten unvollständig angekommen sind. Es soll eine Sortiermaschine gewesen sein. Die Frage, die sich mir da allerdings aufdrängt, ist, ist dann irgendwo rund um die Sortiermaschine der gesamte Inhalt, der vermisst wurde, aufgefunden worden? Beziehungsweise, wo ist denn der vermisste Inhalt hin? Na, wenn da eine Sortiermaschine irgendwie Briefe aufreißt, dann sollte man doch erwarten, dass der Inhalt der Briefe irgendwo aufzufinden sein müsste. Mutmaßlich in der Nähe der Sortiermaschine. Da ist mir jetzt nichts von begegnet. Also, ja. Schups. Und dann gab es gestern auch noch BSOZ G4, weil das Bundessozialgericht die geltenden Hartz-IV-Sätze bestätigt hätte. Bei der Neuberechnung der Regelleistungen im vergangenen Jahr habe die Bundesregierung weder gegen das Grundrecht auf Menschenwürde noch gegen das Sozialstaatsprinzip verstoßen, befanden die Kasseler Richter. Die Höhe des Regelbedarfs für Alleinstehende sei nicht zu niedrig festgesetzt worden und sei verfassungsgemäß. Damit wurde die Klage einer arbeitslosen Frau aus Mannheim abgewiesen, die rund 1.000 Euro pro Monat zum Lebensunterhalt gefordert hatte. Bliblablub, es ist natürlich legal, wegen weil darum, wo kämen wir auch hin, wenn wir irgendwie die Berechnungen in Frage stellen würden, dann müssten wir so viele mehr Trilliarden zahlen. Aber hey, guck mal da, die Bank braucht Geld. Lass uns schnell der Trilliarden zahlen. Ja, und dann gab es noch Pöbild, weil das Trauziehen um die Gratisbild aus der Spaßphase raus wäre. Also genau genommen ist der Witz der, dass Netzpolitik.org vor 3 Wochen dazu aufgefordert hatte, sich doch per E-Mail an den Axel Springer Verlag zu wenden, um der Zustellung einer kostenlosen Sondermüllausgabe jenes Papiererzeugnisses mit besonders großen Buchstaben zu widersprechen. Und da hat jetzt der Axel Springer Verlag zurückgeschossen und meinte, das sei Computersabotage. Oder zumindest Aufforderung zu solchen. Was zumindest juristisch bisschen Dünnis. Und plus, wer da irgendwie sich per Mail gemeldet hat, durfte natürlich auch nach gemäß Bundesdatenschutzgesetz Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen. Ja, da will jetzt der Springer Verlag Ausweiskopien haben, für die er gar nicht berechtigt ist und die er eigentlich auch nicht zu brauchen hat. Aber ja. Genau, und gestern haben dann auch noch ein paar Rabbis, nämlich die Konferenz Europäischer Rabbiner, das Urteil, das Beschneidungsurteil als Angriff auf die Religionsfreiheit erklärt. In der Abschlusserklärung ihres Treffens in Berlin heißt es, es herrsche Konsens, dass die 4000-jährige Tradition nicht zur Disposition stehen könne, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja, und was sie da an der Stelle allerdings nicht gemacht haben, also zumindest nicht sofort gemacht haben, sich hinzustellen und zu sagen, das ist ja wie unter Adolf. Na, weil dann hätte man den Herrn Godwin rausholen können und sagen können, hier, hier los. Tja, schade aber auch. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich der vierte Titel aus dem Album Secrets Originals von Alison Krauss versteckt. Da heißt Immersed, ist 4 Minuten 18 lang, gefunden bei Jamendo. Gefolgt von der Diskussion um den Verfassungsschutz aus Das war der Tag vom 4.7. 2 Minuten 56. Und dann sag ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir Feedback zukommen lassen zu wollen, könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de in den Eintrag zu Kompott 328 Teil 1 eintragt oder einen Tweet at Kompott adressiert oder eine E-Mail an compiblog@gmail.com schreibt oder mich bei Google Plus erwähnt. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Immersed und der Diskussion zum Verfassungsgeheimdienst und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
You can't. Es ist ein Novum in der Geschichte der Innenpolitik, sagt Clemens Binninger, Obmann der Unionsfraktion im Bundestagsausschuss, der die Ermittlungspannen rund um die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, untersucht. Zum ersten Mal dürfen Abgeordnete geheime Akten des Verfassungsschutzes lesen, darin unter anderem die Klarnamen von V-Leuten. Bisher kennt der Untersuchungsausschuss nur die Tarnnamen, der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach.
Es wäre natürlich ein Albtraum, wenn sich unter den Tarnnamen, die ja alle mit dem Buchstaben T beginnen, wie beispielsweise Treppe, auch Namen wie Zschäpe, Böhnhardt oder Mundlos befunden hätten.
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bildeten das Terrortrio NSU. Auf ihr Konto sollen 10 Morde und mehrere Sprengstoffanschläge gehen. Petra Pau, Obfrau der Linken im Ausschuss, schließt nicht aus, die Namen der Gruppe oder enger Unterstützer in den Akten zu finden.
Diese Erkenntnis würde bedeuten, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Landesämter oder auch andere Geheimdienste, die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, welche ja lange Zeit mit Hochdruck nach den Dreien gefahndet haben, absichtlich im Dunkeln gelassen haben. Und das wäre schon ein sehr handfester Skandal.
Das Trio gehörte zur Neonazi-Szene in Thüringen, die Verfassungsschutz und militärischer Abschirmdienst von 1996 bis 2003 ausspioniert haben. Es sind Unterlagen dieser Operation mit Namen Rennsteig, die die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses heute einsehen. Ein Teil der Akten wurde im vergangenen November im Bundesamt für Verfassungsschutz geschreddert, einen Tag nachdem die Leitung des Hauses um kritische Aktendurchsicht mit Blick auf das Terrortrio gebeten hatte. Inzwischen stehen die Informationen nach Angaben des Bundesinnenministeriums aber wieder zur Verfügung. Ministeriumssprecher Markus Bayer teilte mit,
dass diese Akten aufgrund von parallelen Dokumenten in anderen Akten weitestgehend rekonstruiert werden konnten.
Und auch die Akten des militärischen Abschirmdienstes werden dem Untersuchungsausschuss im Lauf der Woche ungeschwärzt zur Verfügung gestellt. Besonders der Verfassungsschutz steht weiter heftig in der Kritik. Die Linkspartei will ihn abschaffen. Nun plädiert auch Grünen-Chefin Claudia Roth für einen solchen Schritt, sollten Systemfehler festgestellt werden. Clemens Binninger hält diese Forderungen für nicht sachgerecht.
Wir reden hier über einen Zeitraum von 11 Jahren, was die Verbrechen angeht. In diesen 11 Jahren waren eine Fülle von Sicherheitsbehörden damit betroffen bei der Sachbearbeitung, Polizei, Justiz und Nachrichtendienste. Daher zu sagen, wir schauen uns eine Behörde aus und die machen wir für alles verantwortlich, geht an der Sache vorbei.
Stattdessen müsste die gesamte Sicherheitsarchitektur auf den Prüfstand, so der CDU-Politiker. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hält eine Reform des Verfassungsschutzes durchaus für notwendig. Veränderungen seien nötig, damit es künftig einen gut kontrollierten und handlungsfähigen Verfassungsschutz gibt, sagt die FDP-Ministerin.